Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer, herzlich willkommen. Die Geburtenrate in Deutschland ist deutlich gesunken. Wie das mit Corona-Impfungen und Russlands Krieg gegen die Ukraine zusammenhängt, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Und außerdem, wie ausgerechnet Erträge von russischen Milliardenbeträgen für Waffen für die Ukraine genutzt werden könnten, wieso die Mitarbeiter beim jahrelang erfolgsverwöhnten Unternehmen Bosch auf die Barrikaden gehen und warum die Preise für WG-Zimmer in den vergangenen Jahren so deutlich gestiegen sind. Kriege sind tödlich und haben schreckliche Folgen für die Zivilbevölkerung. Kriege sind auch sehr teuer. Das wissen auch die EU-Staaten, die die Ukraine mit Geld und Waffen versorgen. Bei der Finanzierung der Hilfen für die Ukraine soll jetzt auch der Verursacher des Krieges in der Ukraine einen Beitrag leisten, Russland. Das ist denkbar, weil in der EU enorme Summen russischer Zentralbankgelder eingefroren sind. Klaus Remme berichtet aus Brüssel.
Unmittelbar nach Kriegsausbruch im Februar 2022 wurden im Westen russische Zentralbankreserven in Höhe von rund 260 Milliarden Euro beschlagnahmt. Etwa 210 Milliarden davon liegen in der EU fest, ein Großteil davon in Belgien. Was damit geschehen soll, ist nach wie vor umstritten. Doch geht es nach der EU-Kommission, dann sollen wenigstens die Erträge dieses Vermögens der Ukraine zugutekommen. In einem ersten Schritt wurde am 15. Februar bereits entschieden, diese Erträge, rund 2,5 bis 3 Milliarden Euro jährlich, auf einem Sperrkonto zu sammeln. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bestätigte jetzt den Vorschlag der Kommission, 90% dieser Erträge für die Finanzierung von Waffen und Munition für die Ukraine zu nutzen.
I hope that we can reach an agreement soon. And change banknotes into weapons.
Ich hoffe, dass wir schnell entscheiden und Banknoten zu Waffen werden, so Borrell an der Seite des ukrainischen Ministerpräsidenten Denis Schmyhal in Brüssel. Seit Monaten prüfen Juristen die rechtlichen Risiken dieses Schritts. Anders als das Vermögen selbst handelt es sich bei den Erträgen nicht um russisches Eigentum. Diese Meinung hat sich jetzt durchgesetzt, sondern um Gelder, die allein durch die Sperrung des Vermögens angefallen sind, klassische sogenannte Windfall Profits, unerwartete Gewinne, die, so das Konzept, mit einer Pflichtabgabe belegt werden können. Über diese Abgabe, die bis knapp an 100% gehen könnte, sollen die Erträge abgeschöpft werden. 90% sollen dann in die Europäische Friedensfazilität fließen, das Instrument, mit dem die EU seit Kriegsbeginn Waffen- und Munitionskäufe mitfinanziert. 10% sollen demnach für die Behebung von Kriegsschäden und den Aufbau der ukrainischen Rüstungsindustrie verwendet werden. Die Staats- und Regierungschefs werden sich morgen beim EU-Gipfel mit dem Vorschlag beschäftigen. Einstimmigkeit ist vonnöten. Ungarn oder bündnisfreie Staaten wie Malta und Irland könnten Einwände erheben. Aus ukrainischer Sicht ist die Abschöpfung der Erträge des russischen Vermögens nur ein erster Schritt. Denis Schmyhal forderte in Brüssel die Verwendung des gesamten Vermögens.
Europe and the world need an effective precedent for making the aggressor pay a heavy price for the destruction it has caused.
Europa und die Welt brauchen einen echten Präzedenzfall für die Verpflichtung eines Aggressors, für die verursachte Zerstörung einen hohen Preis zu zahlen, so Schmyhal in Brüssel. Wenn der Kommissionsvorschlag ohne große Zeitverzögerung umgesetzt wird, könnte die Ukraine schon in wenigen Monaten eine erste Auszahlung erwarten.
Ein Beitrag von Klaus Remme war das. Dass Kinder kriegen, ist eine hochemotionale Angelegenheit. Dass Kinder machen, sowieso. Doch offenbar kommt es in Deutschlands Betten auch zu sehr rationalen Erwägungen. Corona-Impfungen und der Beginn des Ukraine-Krieges haben manche offenbar davon abgehalten, ein Kind zu zeugen. Das sagt Martin Bujard. Er ist Professor am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Laut einer Studie, an der Bujards Institut beteiligt ist, ist die Geburtenrate zuletzt sehr deutlich gesunken. Von rechnerisch 1,57 Kindern pro Frau im Jahr 2021 auf 1,36 im Herbst 2023. Vor der Sendung habe ich mit dem Forscher gesprochen und ihn nach den Gründen gefragt.
Es ist tatsächlich wirklich nur ein Rückgang der letzten beiden Jahre und der hat mit den multiplen Krisen zu tun, die junge Generation, die eigentlich einen Kinderwunsch von 1,9 Kinder pro Frau im Durchschnitt hat, also die meisten wollen zwei Kinder haben, und die meisten wollen Eltern werden. Und durch diese verschiedenen Krisen, die jetzt gleichzeitig aufgetreten sind, sind viele junge Menschen verunsichert. Da ist die Corona-Krise gewesen, die letztlich auch noch eine gewisse Belastung mit sich hatte. Und dann kam der Krieg in Europa dazu, der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine mit entsprechenden Energiekrise und wirtschaftlichen Folgen und auch das Thema Klimawandel, was ja auch zunehmend letztlich auch viele Menschen belastet. Und viele Menschen haben letztlich Sorgen, sind dadurch auch verunsichert und das führt dazu, dass Kinderwünsche oft erstmal nicht umgesetzt werden.
Angesichts der multiplen Krisen setzen sich Paare ganz rational hin und sagen, in eine solche Welt wollen wir keine Kinder bringen?
Das kann auch der Fall sein, aber es ist vielleicht auch eine Welt, dass man sagt, im Moment möchte ich das jetzt nicht, im Moment ist es einfach gerade auch eine schwierige Zeit und für Kinder braucht man Mut. Und wenn die Nachrichten schlecht sind oder auch in wirtschaftlichen Krisen, wissen wir, dass das negative Effekte auf die Geburtenrate hat. Wichtig ist aber, das Ganze hat eine europäische Dimension. Deutschland ist da nicht alleine. Es ist in ganz Europa ist die Geburtenrate in den letzten beiden Jahren eingestürzt. Und Deutschland ist immer noch im europäischen Mittelfeld. Und das ist tatsächlich neu. Deutschland hatte früher schon niedrige Geburtenraten von 1,3 viele Jahre lang gehabt. Aber jetzt haben wir europaweit Geburtenraten zwischen 1,3 und 1,5.
Es geht um Krisen und Ängste. Da kann die Politik ja möglicherweise nicht direkt was tun. Sie kann Kita-Plätze anbieten, sie kann beim Elterngeld die Situation verbessern. Das erschließt sich mir, aber den Menschen die Angst zu nehmen vor den Krisen dieser Zeit, das ist schwierig, das von der Politik zu verlangen, oder?
Ja, man kann nicht alles auf die Politik schieben und dadurch, dass man ja sieht, wie das es in allen europäischen Ländern ist, gibt es ja auch nicht Länder, die da eine perfekte Lösung haben. Aber die Politik kann natürlich auch Krisen abmildern. Das hatten wir in Deutschland ja auch erfolgreich gesehen zu Beginn des ersten Lockdowns. Da gab es ja sehr schnell die Kurzarbeit, wo über 6 Millionen Personen in der Kurzarbeit waren und das hat verhindert, dass es Existenzkrisen gab. Und die Sorge mit der Arbeitslosigkeit oder tatsächlich entstandene Arbeitslosigkeit hatten wir in Südeuropa oder in den USA oder auch in China. Und da ist tatsächlich unmittelbar danach die Geburtenrate auch sehr kurzfristig eingebrochen. Und das hatten wir nicht. Also insofern kann die Politik auch zum gewissen Grad Stabilität geben. Und wichtig ist, das, was die Politik tun kann, dass sie das macht. Und das sind vor allem verlässliche Kitas. Und da ist gegenwärtig noch Luft nach oben.
Wenn ich das richtig verstehe, haben auch Corona-Impfungen eine Auswirkung gehabt auf die Geburtenrate?
Sie haben auch eine Auswirkung gehabt, aber nicht so, wie manche Verschwörungstheoretiker vielleicht denken, dass die Impfungen problematisch sind, sondern bevor die Frauen sich geimpft haben, haben viele, als der Impfstoff da war, so im Frühjahr 2021, haben viele erstmal den Kinderwunsch nicht umgesetzt, um sich erstmal impfen zu lassen, weil man als Schwangere wurde es ja nicht empfohlen, geimpft zu werden. Und das konnte man sehr gut sehen, dass es im Januar 2022, also etwa 9 Monate danach, einen Einbruch gab. Also man kann das sehr schön sehen. Man kann auch 9 Monate nach Beginn des Krieges in der Ukraine kann man sehen, dass es da nach unten gegangen ist.
Die Politik signalisiert ja immer wieder, wir haben das Thema seit Jahren auf dem Schirm, demografischer Wandel. Wir tun was bei Themen wie Rente oder Fachkräftemangel. Jetzt zeigen Ihre Zahlen, dass die Geburtenrate sehr deutlich gesunken ist, dass das eine gravierende Entwicklung ist. Hat die Politik das ausreichend auf dem Schirm, dass wir wirklich hier von einem deutlichen Rückgang sprechen?
Das ist eine ganz neue Entwicklung und es kann natürlich auch sein, dass sich in den nächsten Jahren das Ganze wieder rauswächst. Insgesamt hat die Politik durch den Ausbau der Kinderbetreuung und der Ganztagsschulen, was ja vor 20 Jahren begonnen hat, dazu beigetragen, dass die Geburtenrate, die jahrzehntelang im Bereich von 1,3 war, auf 1,5, 1,6 angestiegen ist. Das war nicht der einzige Grund, aber es war auch eine wichtige Mitursache davon. Und insofern hat die Politik in Deutschland auch einiges bewegt, indem sie sich an den skandinavischen Ländern orientiert hat in der Familienpolitik. Und wenn man jetzt sagt, man hat einen Anstieg von 1,3 auf 1,5 gehabt, den man da auch hatte, klingt das wenig, aber das sind 100.000 Geburten mehr pro Jahr und das macht schon einiges aus.
Einschätzungen waren das von Martin Bujard vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Bosch. Kaum ein Unternehmen steht so sehr für den vermeintlichen Mythos Made in Germany. Das Unternehmen gibt es seit fast 150 Jahren und trotz aller Tradition setzt Bosch auf Zukunftsfelder wie die Elektromobilität. Da kann auf den ersten Blick nicht viel schiefgehen, oder? Ganz so einfach ist es nicht. Das Unternehmen will Stellen abbauen und das kommt bei der Belegschaft gar nicht gut an. Unsere Korrespondentin Katharina Thoms berichtet.
Rund 10.000 Beschäftigte stehen in der Frühlingssonne vor der Zentrale von Bosch in Gerlingen bei Stuttgart. Sie protestieren gegen die Pläne, tausende Stellen im Traditionskonzern zu streichen. Frank Sell, Gesamtbetriebsrat bei Bosch.
Und was das Unternehmen damit treibt, ist kein Kulturwandel, sondern es ist ein Kulturbruch, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Den letzten Arbeitskampf bei Bosch in dieser Dimension gab es vor 30 Jahren. Vor allem die großen Veränderungen in der Autobranche fordern den Zulieferer heraus. Weg vom Verbrenner hin zu alternativen Antrieben. Im Bereich Mobilität gibt es noch 3 Jahre eine Beschäftigungszusage, aber auch im Softwarebereich bei den Haushaltsgeräten, Elektrowerkzeugen sollen Stellen abgebaut werden. Rund 7.500 konzernweit. Unverständnis bei der Belegschaft.
Wir sind schockiert und dann auch enttäuscht.
Und der Bosch war immer bekannt als sehr solidarisch. Der Weitblick fällt mir dann, weil es ja vor 1 bis 2 Jahren massiv Leute eingestellt worden sind. Dann frage ich mich schon, warum sind die Leute eingestellt worden?
Dass es nur an den Mitarbeitern ausgelagert wird, nicht am Management. Das ist eigentlich das Einzige, was ich befürchte.
Egal, wen es trifft, dass man halt dabei ist, dass man zusammensteht.
In den vergangenen Wochen habe es immer wieder Gesprächsversuche gegeben, sagt Betriebsrat Sell, aber ohne Erfolge. Der Konzern wolle am liebsten mit jedem betroffenen Standort einzeln verhandeln. Sell will zentrale Verhandlungen für alle.
Das eine ist mal, dass auf jeden Fall die Personalabbauzahlen reduziert werden. Wenn das jetzt die ersten Entscheidungen sind, was kommt denn dann die nächsten 10 Jahre noch? Das sieht ja rabenschwarz aus.
Bosch plane schon intern mit einer Transfergesellschaft für einen Teil der Beschäftigten. Für Sell ein No-Go. Der Konzern hat den geplanten Stellenabbau nochmal verteidigt. Die Verbrennertechnologie laufe weiter. Gleichzeitig braucht der Konzern Geld für neue Technologien. Arbeitsdirektor Stefan Grosch.
Wir müssen eine Ertragskraft und eine Wettbewerbsfähigkeit absichern, damit wir jetzt weiter investieren können in Zukunftstechnologien wie Wasserstoff, wie die Elektromobilität, wie Brennstoffzelle, wie Wärmepumpe und andere Produkte.
Trotz Umsatzplus vergangenes Jahr schwächeln einige Bereiche auch. Nach der Pandemie werden weniger Haushaltsgeräte verkauft. Auch bei den Elektrogeräten will Bosch in Leinfelden-Echterdingen mehr als 1/4 der Stellen abbauen. Allerdings, um sie überwiegend ins Ausland zu verlagern, kritisiert Betriebsrätin Karin Solda.
Das ist das Fatale. Also es sind geplant dann in Ungarn, China, Serbien, ja, wieder aufzubauen.
Nach dem Aktionstag soll es erstmal neue Gespräche geben. Gesamtbetriebsratschef Sell bleibt aber erstmal skeptisch. Und seine Warnung auf dem Aktionstag ist klar.
Wenn das Unternehmen nicht Abkehr nimmt von dieser Politik, dann machen wir einen 2., einen 3., einen 4. und 5. Aktionstag. Dankeschön.
Der Bosch-Gesamtbetriebsratschef. Im Beitrag von Katharina Thoms war das. 1,2 Milliarden Euro. So viel Geld will der Bund in diesem Jahr in die Förderung und Integration von Migranten und Geflüchteten investieren. Damit soll sichergestellt werden, dass für jede Person, die nach Deutschland kommt, ein entsprechendes Angebot zur Orientierung und Beratung verfügbar ist. Aber werden diese Angebote auch genutzt und wenn ja, von wem? Diesen Fragen geht eine aktuelle Studie nach, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Luise Sammann berichtet.
Natalia Matala hat es geschafft. Im März 2022 floh die 47-Jährige mit ihrem Sohn und ihrer Mutter aus der Ukraine. In Berlin fand sie dank privater Kontakte und staatlicher Stellen Unterstützung, erhielt umgehend Sozialhilfe und konnte einen Integrationskurs beginnen. Genau 2 Jahre später verdient sie nun als Pflegehelferin bei den Johannitern Berlin ihr eigenes Geld.
Ich arbeite gerne. Ich liebe etwas Neues. Etwas Neues und diese Tage nicht gleiche. Gefällt mir.
Erfolgsgeschichten wie die von Natalia Matala sollte es eigentlich unzählige geben in Deutschland. Denn laut Bundesinnenministerium sollen Beratung und Hilfe zur Integration für alle Schutzsuchenden verfügbar sein. Doch selbst dort, wo die Angebote tatsächlich ausreichen, herrscht häufig große Verwirrung, sagt Ellen Heidinger vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin.
Das Zusammenspiel von staatlichen Integrationskursen und vielen NGOs ergibt eine sehr komplexe Unterstützungslandschaft, die es schwierig macht zu verstehen, was steht mir zu, wer kann mir helfen, wo muss ich hin, welches Formular muss ausgefüllt werden, etc.
Diese Unsicherheit führe dazu, dass viele Geflüchtete selbst bestehende Angebote am Ende gar nicht in Anspruch nehmen, so die Soziologin Ellen Heidinger. Für eine aktuelle Studie hat sie diese Annahme bei Personen, die seit 2013 nach Deutschland geflüchtet sind, untersucht. Das Ergebnis, was für die einen gut funktioniert, hilft längst nicht allen.
Es hat sich da gezeigt, dass vor allem Personen, die bereits mit Fähigkeiten in Form von Bildungsabschlüssen oder Arbeitserfahrung aus ihrem Herkunftsland nach Deutschland kommen, besonders gut in der Lage sind, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Wir haben also einen selektiven Zugang, der es weitgehend nur Personen ermöglicht, Hilfe zu bekommen, die bereits notwendiges Wissen und Informationen haben, zum Beispiel über bürokratische Abläufe.
Das aber schließe Menschen aus, die bei ihrer Ankunft in Deutschland zum Beispiel jünger, weniger gebildet oder weniger gut vernetzt sind. Oder solche, die zufällig im ländlichen Raum landen und dort weniger Unterstützungsangebote vorfinden. Auch und gerade diese Menschen gilt es allerdings zu erreichen, denn frühere Studien zeigen, lange Aufenthaltsverfahren und die damit verbundene Unsicherheit belasten Geflüchtete nicht nur psychisch, sie senken auch die Anreize, sich zu integrieren und etwa erfolgreich Sprachkurse zu absolvieren. Damit das nicht geschieht, appelliert Studienautorin Ellen Heidinger.
Also wir müssen die Angebote, die da sind, flächendeckender und niedrigschwelliger kommunizieren. Es gibt kein Modell, was allen Personen gleich hilft, weil alle eben verschiedene Lebensrealitäten haben. Also es muss kultursensiblere Angebote geben, es muss sprachsensiblere Angebote geben, dass wir im Prinzip Personen da abholen, wo sie sind und nicht einfach sagen, dass ein Angebot nur, weil es da ist, auch genutzt werden kann. Wir müssen eben auch den Zugang sichern.
Was mit individueller Unterstützung möglich ist, zeigt das Beispiel von Natalia Matala aus der Ukraine. Von ihrer schnellen beruflichen Integration profitiert heute nicht nur sie selbst, sondern auch der vom Arbeitskräftemangel betroffene Pflegedienst der Johanniter Berlin.
Ein Beitrag von Luise Sammann war das. Mein erstes WG-Zimmer befand sich in einem Altbau in Berlin-Friedrichshain. Geheizt wurde mit einem alten Kohleofen und auf den Balkon traute ich mich nur manchmal, weil er recht einsturzgefährdet aussah. Das war vor 20 Jahren. Das WG-Zimmer kostete 120 Euro im Monat. Heute ist eine neue Studie erschienen, die zeigt, wie lächerlich günstig mein erstes WG-Zimmer war. Die Preise für Zimmer in Wohngemeinschaften sind deutlich gestiegen. Premek Juk berichtet.
120 Euro fürs WG-Zimmer, das würde in Berlin heute gerade mal für 5 oder 6 Tage reichen. Denn ein durchschnittliches WG-Zimmer in der Hauptstadt kostet heute 650 Euro im Monat. Das steht in einer neuen Studie des Moses Mendelssohn Instituts. Das Institut untersteht der gleichnamigen gemeinnützigen Stiftung, die selbst unter anderem Studierendenwohnheime betreibt. Aber nicht nur in Berlin ist es teurer geworden, in ganz Deutschland steigen die Preise. 479 Euro kostet ein WG-Zimmer im Bundesschnitt. Das ist deutlich mehr, als die BAföG-Pauschale von 360 Euro vorsieht. Mit der kann man sich übrigens in kaum einer deutschen Hochschulstadt noch ein durchschnittliches Zimmer leisten.
Das heißt, das Wohnen wird mehr und mehr zur sozialen Frage.
Das ist Matthias Anbuhl, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Studierendenwerks.
Wir erleben mittlerweile wirklich eine neue Form der sozialen Auslese. Die Frage, an welcher Hochschule ich studieren kann, hängt mehr und mehr davon ab, ob ich mir die Miete in der Stadt überhaupt leisten kann. Und damit ist die Freiheit der jungen Generation stark eingeschränkt.
Laut Studierendenwerk führt das dazu, dass sich Menschen nur aufgrund der Wohnkosten für bestimmte Studienorte entscheiden. Denn während ein Zimmer in München, der teuersten Stadt in der Studie, im Schnitt 760 Euro kostet, wohnt man in Chemnitz für nur 288 Euro. Die 5 günstigsten Studienorte liegen alle in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die preiswerteste Option für Studierende bleiben, neben dem Elternhaus, Wohnheime. Dort kommt aber nur rund ein Zehntel der Studierenden unter, die Wartelisten sind lang.
In der Tat ist in Deutschland, dass in den letzten 2 Jahrzehnten der Bau von Wohnheimplätzen verschlafen wurde. Während die Zahl der öffentlich geförderten Studienplätze um über 50% gestiegen ist, ist die Zahl der öffentlich geförderten Wohnheimplätze um 7% gestiegen. Das heißt, da ist eine riesige Lücke entstanden und die muss man jetzt aufarbeiten und das dauert natürlich.
Im Bauministerium räumt man ein, dass die soziale Wohnraumförderung in den letzten Jahren stark vernachlässigt wurde.
Wir haben deswegen im vergangenen Jahr, im Jahr 2023, ein neues Programm aufgelegt für junges Wohnen. Da investieren wir innerhalb von 3 Jahren 1,5 Milliarden Euro, die dafür dienen sollen, Studenten- und Wohnheimplätze zu modernisieren und neu zu errichten.
Sagt Daniel Totz, Sprecher im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Das Programm Junges Wohnen ist ein Bund-Länder-Programm, denn Wohnen ist in den meisten Fällen Ländersache. Und noch nutzen nicht alle Länder dieses Angebot. Das Ministerium möchte außerdem vor allem den Start in den neuen Lebensabschnitt erleichtern.
Weitere Unterstützungsleistungen erhalten Studierende aus Familien, die eben mit wenig Geld im Monat auskommen müssen, ab sofort eine Studienstarthilfe von 1.000 Euro. Für nach dem Abitur oder im ersten Studiensemester. Das hilft natürlich für einen Umzug oder die ersten eigenen Möbel.
Diese Starthilfe könnte zum Beispiel in Frankfurt am Main, der zweiteuersten Stadt der Studie, nicht einmal die Preissteigerung des letzten Jahres decken. Denn dort ist ein Zimmer im Schnitt 90 Euro pro Monat teurer als im Vorjahr. Das sind 1.080 Euro im Jahr. Und eine Besserung ist nicht in Sicht. Die Fachleute des Moses-Mendelssohn-Instituts gehen davon aus, dass die Wohnkosten in den kommenden Jahren weiter steigen werden.
Przemek Żuk war das und jetzt wollen wir über BioNTech sprechen. 17.26 Uhr ist der Deutschlandfunk mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. BioNTech, ein Unternehmen zwischen Riesenerfolgen in der Vergangenheit, Stichwort Corona-Impfung, und großen Hoffnungen in der Zukunft, Stichwort Krebsimpfungen. Stefan Wolf an der Börse in Frankfurt. BioNTech hat heute neue Geschäftszahlen vorgelegt. Und im Hier und Jetzt, in der Gegenwart, steht das Unternehmen aus Mainz durchaus vor Herausforderungen.
Durchaus vor großen Herausforderungen, nämlich es geht vor allen Dingen darum, neue Medikamente, neue Impfstoffe herauszubringen. Und bis es soweit ist, muss das Unternehmen natürlich erst einmal Geld in die Hand nehmen für Forschung und Entwicklung. Das und das Ende des Corona-Booms hat dazu geführt, dass der Umsatz im vergangenen Jahr um 78% eingebrochen ist. Letztendlich sieht man das aber nicht ganz so schlimm bei BioNTech. Man spricht davon im Management, man habe eine breit gefächerte Pipeline zur Verfügung. Ein schiefes Bild sicherlich, aber eine Schieflage gibt es in dem Unternehmen wohl nicht. Letztendlich knickt aber der Kurs um 5,5% ein, die Anlegerinnen und Anleger eher erfolgsverwöhnt. Erfolgsverwöhnt auch die Stadt Mainz. BioNTech hat seinen Firmensitz ja dort in einer Straße namens An der Goldgrube. Und eine solche Goldgrube als eine solche muss es sich erst wieder erweisen.
Heute Nacht, deutscher Zeit, geht der Blick bei Profi-Anlegern, wenn sie noch wach sind, Richtung USA. Dort steht ein sogenannter Zinsentscheid der US-Notenbank an. Was ist da zu erwarten?
Ja, bis 20.15 Uhr muss man sich da wach halten. Das geht, um den Zinsentscheid mitzubekommen. Die ganzen Analysen, die gibt's dann natürlich später in der Nacht. Es ist zu erwarten, dass eine Zinspause weiter eingehalten wird, dass die Zinsen also noch nicht sinken. Aber so hieß es in Gesprächen hier auf dem Parkett, die spannendsten Zinssitzungen sind ja die, an denen nichts passiert und dann erzählt wird, was passieren könnte. Und so rechnet man damit, dass eine Zinswende eingeläutet wird, dass die Zinsen sinken und zwar, dass es damit im Juni losgeht.
Danke, dass Sie mir geholfen haben, den Überblick bei der Zeitverschiebung zu behalten. Was bedeuten denn die Nachrichten aus den USA für die Europäische Zentralbank?
Für die Europäische Zentralbank ist natürlich diese Entscheidung der US-Notenbank essentiell. Auch wenn es sich dabei um völlig unterschiedliche Wirtschaftsräume handelt, so schaut die EZB doch ziemlich genau darauf, was auf der anderen Seite des Atlantik passiert. Und heute hat sich die EZB-Chefin geäußert und auch sie sprach sehr unverhohlen davon, dass die Zinsen im Juni sinken werden. Das heißt, eine Woche bevor die US-Notenbank da tätig werden könnte. Und das ist eigentlich das, womit man noch hier in den Märkten rechnet.
Wir schauen jetzt auf den sogenannten Gesamtmarkt, auf den deutschen Aktienindex.
Immerhin die 40 größten Werte hier an der Börse abbildet. Es geht sehr langsam weiter voran. Warteschleifen vor dem US-Zinsentscheid. Der deutsche Aktienindex steigt um 26 Punkte oder 0,1% auf 18.014. Zwischenzeitlich hatte der DAX aber bei 18.044 Punkten ein neues Allzeithoch markiert.
Jetzt noch der Blick auf den Eurokurs, den Anleihenmarkt und den Goldpreis.
Der Euro verliert 0,2 Cent auf 1,0844 $. Auch am Anleihemarkt wenig Bewegung heute. 2 Basispunkte geht es bergab für die Umlaufrendite auf 2,46%. Und Gold legt 2 Dollar zu auf 2.156,90 $.
Stefan Wolf war das in Frankfurt am Main. Und das war Wirtschaft und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk. Besten Dank fürs Zuhören, besten Dank für Ihr Interesse, sagt Benjamin Hammer.